The Pioneer Morning Briefing mit Gábor Steingart.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gábor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 26. August. Als Bundeskanzler hat man es bekanntlich nicht leicht, erst recht dann nicht, wenn man, wie Gerhard Schröder, das Land reformieren möchte.
Aber dass so ein Scheiß dabei rauskommt, nee.
Als Kanzlerin geht es einem auch nicht viel besser, erst recht dann nicht, wenn man sich mit Donald Trump anlegt.
I say Angela, Angela, you gotta pay Angela. Angela, you gotta pay your bills, you're way behind.
Als oberster Chef von Deutschland muss man, ja, schon um diesen Angriffen zu entgehen, zwangsläufig in immer neue Rollen schlüpfen. Das hat auch Friedrich Merz verstanden. Man könnte sogar sagen, er hat das radikaler als andere verstanden. Seine Rollenwechsel sind wirklich virtuos.
Sie können sich darauf verlassen, dass wir an Ihrer Seite stehen und wieder Politik für Deutschland machen, meine Damen und Herren, und nicht für irgendwelche grünen und linken Spinner.
Wenige Wochen später schon braucht er diese linken Spinner, um sein Wahlversprechen zu brechen. Sie helfen ihm, die Schuldenbremse auszuhebeln. Na bravo. Seit er Kanzler ist, geht das mit den Rollenwechseln munter so weiter. Erst gibt er den Außenkanzler, der sich auf dem diplomatischen Parkett profilieren möchte, als enger Freund, so die erste Rolle, als enger Freund von Donald Trump.
Thank you first of all, Mr. President, for your kind invitation to come to Washington DC. I was in this building first time ever in 1982. I told you when former President Ronald Reagan was in office.
Dann der Rollenwechsel zum Reformkanzler, vom Ausland wieder zurück. Die Konjunktur in Deutschland läuft nicht so richtig gut. Die CDU wird unruhig. Merz muss wieder mal zu Hause landen. Im Herbst 2025, also vor rund einem Jahr, kündigt Merz, der wiedergeborene Reformer, die Wende an. Reformen jetzt zu jeder Jahreszeit.
Und der Herbst der Reformen wird auch nicht die letzte Jahreszeit sein, in der wir das Land zum Besseren verändern. Es wird sich ein Winter, ein Frühling, ein Sommer, ein nächster Herbst anschließen mit Reformen. Und ich werde jedenfalls genau dafür werben.
Mit den Reformen ist es nicht leicht. Die SPD blockiert, die CDU will auch nicht so richtig springen. Also die nächste Rolle bitte. Denn seit dem Drohnenvorfall am Leipziger Flughafen steht die innere Sicherheit ganz oben bei den Bürgern. Da sagt sich der Friedrich Merz, ich spreche jetzt zur inneren Sicherheit. Und genau das tat er in Neu-Hardenberg gestern auf der Kabinettsklausur.
Deutschland ist stärker ins Fadenkreuz hybrider Angreifer gerückt. Das zeigt nicht zuletzt der Angriff vom 4. August auf dem Flughafen in Leipzig. Angreifer nehmen zunehmend skrupellos, auch schwere Sachschäden, sogar Verletzte und Tote in Kauf.
Der Kanzler im neuen Kostüm, das des außenpolitischen Falken. Gestern auf Schloss Neu-Hardenberg, also bei der Kabinettsklausur, war dann Schluss mit lustig. Merz mit neuem Ton in neuer Rolle, ungewohnt deutlich in Richtung des Staates, den er hinter der Sabotage und den Cyberangriffen vermutet, den er aber
Deutschland schreckt ab.
Uns noch nicht verraten möchte.
Die Bundesregierung erlegt Urhebern hybrider Angriffe einen Preis auf. Sie werden dafür bezahlen.
Fazit: Der Kanzler wechselt das Spielfeld. Man kann auch sagen, er variiert seine Rolle als Regierungschef. Das ist politisch klug. Nur so verdient man sich das, was er sich in den Augen der Mehrheit bislang noch nicht verdient hat: den Kanzlerbonus. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Professor Ferdinand Dudenhöfer ist der Autoexperte in Deutschland. Und er erklärt uns heute Morgen, wie er den Ausweg aus der VW-Krise sieht.
Also der Konzern muss sich vereinfachen.
Außerdem, wir hören, was die internationale Wirtschaftspresse heute Morgen schon beschäftigt. Und wir blicken auf ein Stück deutsche Popkultur, nämlich auf die Bravo, die Generationen von jungen Menschen in diesem Land geprägt hat. Für die Arbeiter von VW als auch für das Management sind das bewegte Tage. 9 Betriebsversammlungen in 7 Tagen. Es gibt offenbar was zu besprechen. CEO Oliver Blume trat gestern vor die Belegschaft in Wolfsburg. 10.000 Menschen waren gekommen. Auch wenn Kameras und Tonaufnahmen tabu waren, so hört man doch, es wurde gepfiffen. Angesichts der drohenden Stellenabbaupläne, nicht ganz überraschend, Standing Ovations, kann ein Vorstandschef dafür nicht erwarten. Blume wird zitiert mit den Worten, Zitat, unsere Marktanteile wachsen, aber das reicht nicht aus. Zitat Ende. Und außerdem sagt der Konzernchef noch das Folgende, auch denkwürdig, Zitat, für Emden, Hannover, Zwickau und Neckarsulm können wir heute noch keine wettbewerbsfähige Belegung für die 2030er Jahre darstellen. Das heißt aber nicht, dass Werksschließungen beschlossen sind. Sie sind immer die letzte und teuerste Lösung. Zitat Ende. Naja, für die Belegschaft hört sich das wenig beruhigend an. Aufbruch und Zukunftsvision klingt anders. Wie könnte also ein Befreiungsschlag aussehen, zumal ja die Automobilmärkte keineswegs schrumpfen, sondern die wachsen. Die Weltbevölkerung wächst, der Wohlstand wächst und ja, das Verlangen nach einem Automobil, das wächst auch. Also sind die 100.000 Jobs, die da jetzt bei Volkswagen im Feuer stehen, sind die Lösung? Muss es vielleicht sogar eine Zerschlagung geben? Oder was sind die Alternativen? Was lief bislang schief? Professor Ferdinand Dudenhöfer kennt sich aus. Er ist Deutschlands bekanntester Autoexperte. Er ist Direktor des Center Automotive Research, kurz CAR, mit Sitz in Bochum. Der Mann klärt uns genau jetzt auf. Wollen wir doch mal horchen, was der uns zu sagen hat. Einen schönen guten Morgen, Herr Professor Dudenhöfer.
Grüß Gott, Herr Steingart.
Bei VW ist mal wieder der Teufel los, Krise, Gewinneinbruch und jetzt Personalabbau von 100.000 Jobs ist die Rede, die da abgebaut werden sollen. Was würden Sie sagen, in einem Satz, wer ist der Hauptschuldige an dieser Situation? Die Arbeiter, die IG Metall oder der Vorstand?
Also im Vorstand wurden in den letzten Jahren viele Entscheidungen getroffen, die unglücklich waren. Aber natürlich ist Deutschland mit dabei mit Arbeitskosten, die jenseits von Gut und Böse sind. Also zwei Parteien.
Okay, und dennoch ist ja das Unternehmen von verschiedensten Persönlichkeiten geführt worden. Nach Piëch ging es schon turbulent zu, Pischetsrieder, dann relativ lange Winterkorn, danach nochmal schnelle Wechsel, Müller auf dies auf Blume. Wo würden Sie sagen, in welcher Zeit am ehesten ist der Konzern falsch abgebogen, auch was die Kosten angeht?
Aber ich glaube, das muss man auf die Marken betrachten. Wenn man Audi sieht, ist Audi nie richtig wieder zu auf die Füße gekommen nach Dieselgate. Man hat permanent die Technikvorstände geändert. Da kann nichts raus werden. Bei VW hat man viel probiert, hat eine Geldverbrennungsmaschine organisiert, die sich Carrier nennt, hat versucht, mit Mobilität breit in die Breite zu gehen mit der Übernahme von Europcar, hat, was eigentlich eine richtige Entscheidung ist, frühzeitig auf die Elektromobilität gesetzt, also als Erste in Deutschland mit Zwickau, mit dem Werk. Allerdings hat man die Fahrzeuge eben halt so gemacht, dass die traditionellen VW-Fahrer so ein bisschen gefremdelt haben.
Okay, aber Carriot haben Sie so nebenbei erwähnt, das war die große Softwareambition, dass man nicht nur Verbrennungsmotoren baut, sondern diese neue Computersteuerung, die heute das Auto im Wesentlichen ausmacht. Das war Herbert Diess.
Richtig. Die Idee war vielleicht ganz gut, aber man muss aufpassen, wenn man vom klassischen Automobil kommt und die Ingenieure sind ja oft Maschinenbauer, und dann gegen Tech-Unternehmen konkurrieren soll, die Software machen, die Hardware machen, die sich mit Halbleiter auskennen, dann ist natürlich ein gewisses Scheiterungsrisiko eingebaut.
Manche sagen, es ist gar keine VW-Krise, sondern es ist vor allem eine Porsche-Krise. Der Gewinneinbruch ist dort, die China-Verluste sind dort. Und Porsche, das ist dann ja doch eher Oliver Blume, oder?
Ob das jetzt Oliver Blume ist oder weniger Oliver Blume, möchte ich jetzt nicht sagen. Aber was man sieht, ist, dass man bei Porsche eben halt falsche Entscheidungen getroffen hat. Also man hat gedacht, man kann die Batterie besser als alle machen, die Batterien machen, und hat da wieder Geld investiert und geglaubt, man ist der Größte, obwohl man von Elektrochemie als Maschinenbauer nicht die beste Ahnung haben muss. Das ist ein Bereich. dann hat man wenig auf die Märkte geschaut, sondern hat die Entwickler entwickeln lassen. Und dann ist ein Taycan rausgekommen, der teuer ist und der in China sich sehr, sehr schwer tut, in Amerika nie auf die Füße gekommen ist. Also es sind ein paar Dinge zusammengekommen, die schlecht sind. Und jetzt hat man ja wohl die Strategie, in Schönheit kleiner werden. In Schönheit kleiner werden heißt natürlich eine gute Rendite, aber wenig Umsatz. Und wenig Umsatz bedeutet wenig Gewinn. Ob das gut ist für die Aktien, wird sich zeigen.
Aber welche Rolle spielen die Arbeiter und die IG Metall? Die Löhne sind, das weiß jedes Kind, bei Volkswagen besonders hoch. Die Boni sind hoch, die Jahreswagen kommen noch dazu. Hier arbeitet man mit ungefähr einem Drittel mehr Personal pro Fahrzeuge als bei Toyota. Welche Rolle spielt hier die Vermachtung des Konzerns durch gewerkschaftliche Strukturen?
Das ist eine große Rolle, aber das ist eine ewiges Problem bei VW, angefangen mit VW-Gesetzen und anderen Regulierungen, die wir haben, die um Niedersachsen und insbesondere um Wolfsburg so eine Glocke hängen, bei der kann wenig geändert werden, weil ansonsten eine Landesregierung möglicherweise bei der nächsten Wahl nicht mehr so gut aussieht. Das ist also eine schwierige Sache, aber das ist ein Thema, was wir in Deutschland insgesamt haben. Wenn im Automobilbereich die Arbeitsstunde 65 Euro kostet und wir in der Tschechoslowakei für 24 Euro arbeiten die Stunde, dann braucht man sich nicht wundern, dass Skoda hoch erfolgreich ist und VW und Porsche und die anderen in großen Problemen sitzen. Also es ist der Standort Deutschland und ein Teil des Standortes Deutschland sind Lohnnebenkosten, Lohnkosten, und die ganzen Krankenversicherungskosten, die dranhängen, neben Steuergesetzen mit einer Körperschaftssteuer von 30%, die dann in Ungarn 9% ist. Also wir können die ganze Reihe aufzählen, die uns zeigt, dass der Standort Deutschland reformiert werden muss. Angeblich will man es machen, man redet schon lang drüber, aber so richtig Erfolge hat man bisher noch nicht gesehen.
Sie fordern die 40-Stunden-Woche ohne Lohnausgleich, richtig?
Absolut. Das wäre ein erster Schritt, um zu zeigen, dass wir gewillt sind, in die Zukunft zu gehen und das erhalten wollen, was uns viel wert ist. Das ist der VW-Konzern, der für Deutschland viel wert ist. Und da muss jeder versuchen, so ein bisschen abzugeben. Den Leuten nimmt man kein Geld ab. Sie arbeiten in Anführungsstriche nur länger. Das bringt niemand um, aber das hilft, die Lohnkosten um fast 15% nach unten zu drücken.
Nun hat Herr Blume daran keinen Glauben, dass das noch gelingen kann. Mit einer starken SPD und einer IG Metall im Aufsichtsrat, die all seine Pläne, muss man ja sagen, blockieren. Was halten Sie von der Idee, 100.000 Leute von 660.000 Beschäftigten über die Jahre abzubauen?
Man muss abbauen, das weiß man. Es wird Abbau kommen. Wie groß er sein wird, das wird man sehen. Also bisher ist Oliver Blume nicht als Sieger aus diesen Gesprächen herausgegangen, sondern eher als jemand, der die Themen weiter bearbeitet, aber vielleicht immer weniger ernst genommen wird. Das hat man ja heute gesehen mit der Stellungnahme von Lies, von dem Ministerpräsidenten in Niedersachsen, der dann gesagt hat, es ist völlig Quatsch zu behaupten, dass der Automobilmarkt ein schrumpfender Markt ist, sondern die Weltautomobilindustrie, die wächst weiter. Also wir sind auf dem falschen Pferd, wenn wir sagen, wir tun die Kapazitäten reduzieren um 500.000. Wir schenken Toyota nicht zusätzliche Wettbewerbsvorteile dadurch, dass wir uns kleiner machen und schon gar nicht den Chinesen. Also in diesen Dingen hat Blume nach meiner Einschätzung bisher nicht richtig gewonnen.
Und das heißt, Sie sagen, er hat schon die Autorität des SPD-Ministerpräsidenten und im Aufsichtsrat vertretenen Landes Niedersachsen verloren?
Es scheint angekratzt zu sein, sonst hätte man diese Statements nicht gekriegt. Das fing ja schon an vor 3-4 Wochen, als Lise aus China zurückgekommen ist mit der Idee, wir bauen dann die in China für China Fahrzeuge, die von Brandsteller sehr erfolgreich konzipiert worden sind. Ob sie markerfolgreich sind, werden wir in den nächsten Monaten sehen. Aber mit Entwicklungskosten und Produktionskosten, die deutlich niedriger sind. Da sind ja die ersten Vorschläge gekommen, also von einem Ministerpräsidenten, nicht von VW, in Zwickau und in Emden diese Fahrzeuge zu bauen und nicht die Fahrzeuge, die die Entwickler in Wolfsburg dann entwickelt haben.
Manche sagen, das Management hat eine Fehlentscheidung getroffen. Die einen sagen, Herbert Diess hat eine Fehlentscheidung getroffen, indem er alles auf Elektro gesetzt hat. Die anderen sagen, er war ein Pionier und die Fehlentscheidung war es, nicht wirklich in der Zeit nach ihm auf dieser Strategie weiterzufahren, sondern wieder Hälfte, Hälfte und ein bisschen Pionier zu sein und ein bisschen Verbrenner. Was ist Ihr Standort in dieser Frage? Ja, die ja eine grundsätzliche für den Konzern ist. Hätte Volkswagen als reiner Elektroanbieter eine Chance gehabt?
Als reiner Elektroanbieter sofort nicht. Da war der Weg, den man gegangen ist, der war richtig in die Elektromobilität. Man sieht ja, Skoda verkauft sehr gut Elektroautos. Gut ist es auch bei Cupra. Und VW selbst ist auch nicht schlecht. Man hat unglücklich agiert mit dem Design von diesen Modellen. Da war man zu weit vom konventionellen VW-Kunden weg. Das löst sich jetzt auf. Aber man hat andere Fehler gemacht damals. Den Fehler mit Carriot. Das war ein katastrophaler Fehler, der VW auch bei Elektroautos weit zurückgeworfen hat, weil dann immer wieder Störfälle gekommen sind bei den neuen Autos, die Enttäuschung ausgelöst haben bei Käufern.
Das heißt aber, Verbrenner und Elektro sehen Sie nach wie vor unter einem Dach?
Verbrenner und Elektro werden in der Zukunft unter einem Dach sein und der Anteil der Verbrenner wird kleiner werden, Stück für Stück. Und ob das dann sogenannte Range Extender sind oder Plug-in-Hybride oder reine Hybride, das wird man sehen. Aber der Weg des batterieelektrischen Autos, der ist nicht aufzuhalten.
Die Frage aller Fragen, Herr Dudenhöfer, zum Schluss. Hat VW als Konglomerat so eine Chance oder muss es, so wie Joe Kaeser es bei Siemens getan und geschafft hat, muss der Konzern zerlegt werden, dass am Ende die Marken getrennt geführt werden und getrennt gemanagt werden?
Also der Konzern muss sich vereinfachen. Die Frage ist, braucht man Carrier im Konzern? Braucht man die ganzen Komponenten? Die nennen sich jetzt Technology Group im Konzern. Braucht man die Batterieproduktion im Konzern oder ist man besser unterwegs, wenn man diese Sachen zukauft? Das ist aber eine Diskussion, die ist schon 15, 20 Jahre alt. Und der Pirsch hat man sogar Autositze wieder in den Konzern genommen, in die Technologieabteilungen oder die Zulieferabteilungen, die Komponenten, wie man die nennt. Also die sollte man rausnehmen, versuchen an die Börse zu bringen. Dann muss man gucken, wenn man wirklich in die Zukunft geht, ist das Thema Skalierung in der Automobilindustrie ein ganz wesentliches Thema. Und jetzt meinetwegen Volumengruppen auseinanderzureißen und dann zu sagen, das ist der bessere Weg, da verliert man den größten Vorteil, den man haben kann. Das sind die Skalierungsvorteile. Das wäre nach meiner Einschätzung ein falscher Ansatz. Und dann muss man gucken, braucht man wirklich Bentley? Dann muss man gucken, was man mit Porsche und Audi macht. Audi und Porsche können gemeinsam leben, aber da müssen mehr Synergien sein. Und man muss den stolzen Porsche-Leuten auch sagen, dass die Welt nicht nur aus Porsche-Ingenieuren besteht, sondern dass Xiaomi und andere Chinesen hervorragende Technologien haben und die müssen die integrieren und nicht versuchen nachzubauen und besser zu werden.
Das heißt, Herr Dudenhöfer, wenn Sie nicht Professor an Ihrem Institut wären, sondern Arbeiter bei VW und heute auf der Versammlung wären, die nächsten Tage wird es weitere dieser Belegschaftsversammlung geben, Sie hätten den Vorstandsvorsitzenden auch ausgepfiffen?
Ich wäre mit schlechtem Gewissen dorthin gegangen, mit Zukunftsängsten dorthin gegangen, denn alles, was dort gesagt worden ist, ist nicht ein Ziel für die Zukunft, ist nicht ein Weg für die Zukunft, sondern nach meiner Einschätzung Verunsicherung. Mit Verunsicherung, mit verunsicherten Menschen hat man noch nie Ziele erreichen können. Man braucht eine Mannschaft, die motiviert ist. Und das, was derzeit sich abspielt, ist Demotivation. Mit Demotivation verliert man.
Das heißt, Blume ist auf dem falschen Weg?
Nach meiner Einschätzung ja.
Danach kann gar nichts mehr kommen. Herr Dudenhöfer, vielen Dank für das Klartextgespräch eines Experten. Vielen Dank, Herr Dudenhöfer.
Ich bedanke mich. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Tschüss.
Die Welt ist voller Krisen, Corona-Krise, Klimakrise. Sie kennen das doch. Sichtbare Krisen sind kein Grund zum Verzweifeln. So sieht das zumindest Jan Brohr-Hilker, Managing Partner Assurance beim Wirtschaftsberatungsunternehmen Ernst & Young.
Ich stelle mir das immer so ein bisschen bildlich vor wie so ein Röntgenbild. Ja, das heißt, die Krise macht eigentlich erst sichtbar, was vielleicht vorher so ein bisschen unter der Oberfläche war und nicht ganz so deutlich erkennbar war. Also vielleicht falsche Annahmen, die man getroffen hat oder Entscheidungen, die man halt auch gerade nicht getroffen hat. Und die Krise, die zeigt das halt ganz deutlich und macht diese Probleme sichtbar. Die schafft das Problem eigentlich nicht, sondern nimmt uns nur die Möglichkeit, die Probleme weiter zu ignorieren und zwingt uns, jetzt ins Handeln zu kommen.
Wie man also Krisen im eigenen Unternehmen für einen Neustart nutzt, das können Sie von Jan Brohr-Hilker persönlich lernen. Und zwar bei seiner Keynote auf der MyWay am 23. und 24. September in Berlin. Das ist unser Festival für den Mittelstand. Also lassen Sie uns sprechen über Krise und über Chance, über das Unternehmertum und die Zukunft. Alle Infos und die Tickets in den Shownotes. Trauen Sie sich, es lohnt sich.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Das berichtet neuerdings ab 5 Uhr der neue Pioneer-Podcast Front Runners. Hier gibt's morgens auch schon mal die ersten Presseschlagzeilen der internationalen Wirtschaftsmedien. Bevor Sie die alle gelesen haben, Wall Street Journal, Financial Times, Bloomberg, hier gibt's die schneller, aktueller, geht's nicht auf den Punkt.
The Pioneer Front Runners, das 5 a.m. Finanzmarkt-Update von Gabor Steingart.
Die Financial Times macht in ihrer Printausgabe damit auf, dass China zurückschlagen will, falls die neuen US-Sanktionen gegen den Iran chinesische Firmen treffen. Man werde alle nötigen Maßnahmen ergreifen, heißt es aus Peking. Die Warnung hat Gewicht, denn China kauft 90% des iranischen Öls. Und im vergangenen Jahr hat Peking gezeigt, dass es die amerikanische Industrie über seine Kontrolle wichtiger Mineralien lahmlegen kann. In einem Monat treffen sich Trump und Xi in Washington. Es geht um die Verlängerung des Handelsfriedens. Das Wall Street Journal berichtet, dass Anthropic seinen Investoren einen Markt von mehr als 30 Billionen Dollar in Aussicht stellen will. Das wäre mehr, als SpaceX beim Rekordbörsengang angesetzt hat, und es ist eine Zahl jenseits jeder Vorstellung. Zum Vergleich, alle 191 Technologiekonzerne im S&P zusammen machten im vergangenen Jahr 2,4 Billionen Dollar Umsatz. Anthropic könnte bis zu 100 Milliarden Dollar einsammeln bei einer Bewertung von rund 2 Billionen. Das Wall Street Journal meldet, dass Trump ein Atomabkommen mit Saudi-Arabien dem Kongress zur Prüfung vorgelegt hat. Der Vertrag läuft über 30 Jahre und sichert amerikanischen Firmen die zentrale Rolle beim Aufbau der saudischen Atominfrastruktur. Ausländische Konkurrenz bleibt außen vor. Strittig ist, dass Saudi-Arabien möglicherweise auf eigenem Boden Uran anreichern dürfte. Trump hält außerdem an seiner Bedingung fest, das Königreich müsse seine Beziehung zu Israel normalisieren.
Der Frontrunners Podcast, jetzt überall frei zu hören. Folgen und bewerten Sie ihn auf Spotify, Apple oder auch bei uns auf der Seite. Vielen Dank.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass Marilyn Monroe einst den King of Rock'n'Roll Elvis Presley überstrahlte. Zumindest mal bei Bravo. Und zwar sollte eigentlich Presley auf den ersten Titel des damals neu erschienenen Jugendmagazins Bravo. Doch die eben erst entstandene Redaktion entschied sich anders. Für das deutsche Publikum, so der Chefredakteur und sein Team, sei Elvis im Jahr 1956 noch zu unbekannt. Also setzte man lieber auf einen Namen, den wirklich jeder damals kannte, Marilyn Monroe, 30 Jahre alt, Weltstar, eines der berühmtesten Gesichter in Hollywood. Bekannt aus Filmen wie Gentlemen Prefer Blondes.
You're Mr. Franklin, aren't you? Are you enjoying your trip? How many times have you crossed?
This is my,
Don't you feel alone out on a big ocean?
Well,
I just adore conversation, don't you?
Oh, certainly.
Und so begann mit der ersten Ausgabe von Bravo, 30.000 Exemplaren mit Marilyn Monroe auf dem Cover, an diesem Tag im Jahr 1956, das erfolgreichste Jugendmagazin unseres Landes. Heute feiern wir dieses deutsche Kulturgut und seine 70 Jahre Geschichte. Happy Birthday, liebe Bravo. Bravo brachte internationale Stars für viele zum ersten Mal in das deutsche Jugendzimmer, machte Poster zu Wandschmuck und später mit Dr. Sommer auch Aufklärungsunterricht in einer Welt, die damals sexuell noch ziemlich verklemmt war. Die Idee für das Magazin hatte übrigens der Journalist Peter Bönisch, der später Chefredakteur der Bild-Zeitung und dann auch Regierungssprecher von Helmut Kohl wurde. Sein Konzept ging auf. In den 80ern verkaufte Bravo zeitweise rund 1,7 Millionen Exemplare pro Woche. Mehr als der Spiegel in seiner besten Zeit. Die Hochzeit der Bravo war dann kurz nach der Wende. Alex Gernandt war damals Redakteur, später Chefredakteur. Er erinnert sich in einer ARD-Dokumentation zur Bravo.
Weil viele DDR-Bürgerinnen und Bürger die Bravo plötzlich kaufen durften. Die war ja früher verboten in der DDR. Und jede Bravo ging durch 4 Hände im Schnitt, ja, sodass wir auf 6 Millionen Leserkontakte kamen pro Woche.
Und heute, naja, Print läuft nicht mehr so bei den jungen Leuten, bei den Älteren im Übrigen auch nicht. Am Kiosk gibt's das Heft aber immer noch. Aber die Auflage liegt jetzt nicht mehr bei über 1 Million, sondern bei rund 45.000. Das tut weh. Heute gelten die Bravo-Exemplare dafür allerdings als Sammlerstück. Die allererste Ausgabe, die mit Marilyn Monroe, die von 1956, damals hat sie 50 Pfennig gekostet, ist heute mehrere hundert Euro wert. Also wer die Zeit und die Lust hat, guckt vielleicht auf dem Dachboden oder auf dem Dachboden der Eltern mal nach, ob sich da nicht noch eine alte Bravo finden lässt. Und wenn ich heute Morgen zu entscheiden hätte, was auf dem nächsten Bravo-Cover erscheinen soll, dann wäre meine Wahl klar. Dolly Parton. Die Country-Musiklegende ist gestern Abend im Alter von 80 Jahren gestorben. Und wir verabschieden uns heute Morgen von ihr mit ihrem unvergessenen Hit »I Will Always Love You«. Ich wünsche Ihnen einen versöhnlichen Start in diesen neuen Tag. Und ich freue mich, wenn wir uns sehen, und zwar am kommenden Montag in Berlin, live im Admiralspalast, beim Late Night Briefing mit Aleph Doan, mit Chelsea Speaker, der Jazz-Trompeter Till Brönner wird da sein, Kevin Kühnert kommt. Das Ganze wird groß, würde ich sagen. Super Location, klasse Programm. Alle Infos in den Shownotes. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.